Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Gegenüber von uns sitzt
der René Reif, Gründer und Vorstand der Ort AG und der René Reif Consulting. Ich habe ja zwei Unternehmen.
Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du bei uns bist und die Zeit für uns heute hast. Du hast es schon gesagt, du bist Gründer der Ortgruppe, Unternehmer, Hochschullehrer und seit über 25 Jahren in der gewerblichen Immobilienfinanzierung auch tätig. Du verstehst Projektentwicklung nicht nur als Geschäft, sondern als gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe und auch Auftrag mit Haltung, Verantwortung und auch mit einem klaren Blick für die kommenden Generationen.
Er guckt ganz kritisch, aber so habe ich es deinem LinkedIn-Infokasten.
Ja, das ist auch so. Ich höre es bloß gerne. Also das ist schön, wenn man das auch mal so gesagt bekommt. Ja. Und darum habe ich auch sehr kritisch zugehört. Aber ja, ich kann das unterschreiben, was du gerade eben auch gesagt hast. Ja.
Gut, du kannst das uns auch gerne ergänzen, wenn wir was übersehen haben.
Das kommt vielleicht im Laufe des Gesprächs.
Wir sind auf dich gekommen wegen Susanne Peik von der Polis, die mir gesagt hat, wir müssen unbedingt mal mit René Reif sprechen. Das ist ein Mann mit Haltung und Verantwortung von dem her.
Schön zu hören, ja.
Liebe Grüße an Susanne. Damit wir dich ein bisschen als Mensch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir eine Schnellfragerunde mit 8, 9 schnellen Fragen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
München oder Frankfurt?
Boah, München.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Altbau oder Neubau?
Beides.
Rendite oder Relevanz?
Relevanz.
Digitaler Raum oder öffentlicher Platz?
Beides.
Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Mein erster Besuchswunsch?
Berufswunsch.
Berufswunsch. Archäologe.
Ja, auch mit A, ne?
auch mit A, aber das kann ich auch ganz einfach begründen, weil bei uns in der Nachbarschaft eine Baustelle war und dann hat man dort einen alten Friedhof entdeckt und ich fand das unglaublich spannend. Ich habe immer aus dem Küchenfenster rausgeguckt, führte dann irgendwann so weit, dass nachdem die Archäologie vorbei war und dort gebaut worden ist, ich aus dem nahegelegenen Zigarettengeschäft und Zigarrengeschäft mir dort so eine Zigarrenbox geholt habe und dann Bewährung rein und habe es mir ausbetonieren lassen. Das waren so die ersten Bezüge zur Immobilie und zur Archäologie. Und ich wollte dann wirklich Archäologe, weil ich fand das unglaublich spannend. Ja. Finde ich übrigens heute auch noch spannend.
Wenn du in Köln Architekt wärst, hättest du noch viel mehr Bezug zur Archäologie.
Ja, genau.
Was ist denn dein Lieblingsort in München?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da gibt es, glaube ich, mehrere. Mit Sicherheit die Isarauen. Die haben mich schon auch als Kind interessiert. Da bin ich mal mit Fahrrad durchgefahren. Und heutzutage ist es so, wenn man ein bisschen Entspannung sucht oder man den Alltag so ein bisschen hinter sich lässt. Ich wohne in der Nähe der Isarauen. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren und dann ist das schon ein guter Ort. Ja, ein guter Ort zum Entspannen, nachzudenken. Ja. Aber es gibt in München viel, das ist natürlich für einen Münchner sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen. Aber insgesamt, ich habe nirgendwo in einer anderen Stadt gelebt. Ich war zwar öfters in einigen Städten, sehr häufig, aber gelebt habe ich nirgendwo anders. Ich fühle mich einfach hier pudelwohl.
Sehr schön. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Von Lippik. Der neueste Roman über einen, ich nenne es mal, Maigret-Nachfolger, der in Paris lebt, von der Geschichte her, seine Frau ist Bürgermeisterin und er löst die Fälle wie Maigret. Er mag zwar den Namen nicht hören, aber Lippik schreibt sehr, sehr interessant und ab und zu ist das mal auch für die Verstreuung oder auf andere Gedanken zu kommen, ist das auch mal ganz interessant, ja.
Sehr schön. Vielen Dank, du hast die Schnellfragerunde gemeistert.
Gerne, gerne.
Ich habe zwar auf deinem LinkedIn-Profil gefunden, Stadtentwicklung mit Haltung, wirtschaftlich tragfähig, Sozialverantwortung und so weiter. Was ich nicht gefunden habe, wo du studiert hast, wie der Werdegang war. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, wie du zu dem geworden bist, was du bist?
Also eigentlich war der Weg ganz anders gezeichnet, weil ich komme ja eigentlich aus einem Einzelhandelsunternehmen. Meine Eltern hatten ein Einzelhandelsunternehmen und leider ist mein Vater sehr früh gestorben und da war die Frage der Unternehmensnachfolge noch präsenter. Gab aber dann auch im Studium die Diskussion der Generation, wir haben das immer schon so gemacht und so machen wir das auch die nächsten Jahre so. Und da war eigentlich so ein bisschen die Idee, doch eine andere Richtung einzuschlagen. Ich habe dann meine Frau kennengelernt, die damals bei einem Bauunternehmen hier in München gearbeitet hat. Und dabei immer die Diskussion der Finanzierung des Kapitals, wie können sich Leute sowas leisten? Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, das ist eigentlich ein ganz interessanter Bereich. Das ist schon sehr, sehr lange her, darum muss ich ein bisschen überlegen, wie man denn da eigentlich in die Richtung gekommen ist. Ich habe dann einen Bereichsvorstand der damaligen Dresdner Bank kennengelernt, die gibt's heute leider nicht mehr und der hatte eigentlich eine Idee, heute gibt es ja das Internet und Plattformen, wo man sich auch über Möglichkeiten der Finanzierung erkundigen kann, aber das gab es damals nicht und darum fand ich das recht spannend und dachte mir, darüber ließ es sich doch gut ein Unternehmen auch gründen. Habe dann auch eine starke Unterstützung von vielen Banken auch erfahren, die gesagt haben, das gab es in der Form oder in der damaligen gibt es noch nicht oder gab es noch nicht. Habe dann irgendwann mal auch einen Chefredakteur einer sehr großen Münchner Zeitung kennengelernt, der Abendzeitung, hatte dann relativ schnell auch eine Kolumne in der Abendzeitung, hatte dann eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung, Abendzeitung, darüber hinaus Frankfurter Allgemeine, Hamburger Abendblatt, Berliner Tagesspiegel. Und da habe ich dann immer wöchentlich geschrieben, wie sich Zinsen entwickeln, wie sich Kapital insgesamt verändert, welche Anforderungen letztendlich auch Kapitalgeber an den Kapitalnehmer stellen und wie sich das auch, ich bezeichne es im Hörsaal immer als Ehe auf Zeit, wie sich die Ehe auf Zeit, wie sich die dann auch bewähren kann in Zukunft, weil es treffen ja zwei Partner aufeinander, ja. Kapitalnehmer und Kapitalgeber, und die müssen sich auch vertragen und das fand ich eigentlich relativ spannend, auch entsprechend auch zu untersuchen und daraus ist dann, sagen wir mal, die Rene Reif Consulting entstanden.
Woher kommt das Wissen?
Naja gut, auf der einen Seite natürlich aus der Theorie und dann kommt natürlich viel Praxis hinzu. Man darf natürlich jetzt nicht verkennen, dass die Märkte damals völlig anders waren wie heute. Träger nicht so schnell, Konditionen haben sich nicht so schnell verändert. Was sehr unterschiedlich war, war das Denken von verschiedenen Banken. Wir hatten damals eine ganz andere Bankenlandschaft als heute. So ein bisschen aus der Lehre. Wir hatten vor 30 Jahren ungefähr 4.500 Kreditinstitute in Deutschland. Das gibt's heute nicht mehr. Wir sind, glaube ich, heute knapp an die 1400. Also das Bankensterben ist enorm. Merger, also es hat sich alles verändert. Und drum war es damals schon sehr interessant, auch mit unterschiedlichen Kreditinstituten zu sprechen, denen ihre Philosophie zu verstehen. Und dann lernt man schon eine ganze Menge. Was auch sehr spannend war, war die Ergründung öffentlicher Fördermittel, wie die funktionieren, wie man auch Menschen, die vom Einkommen, das ist ja die Diskussion, die wir heute auch haben, wie kann ich mir eine Wohnung leisten, Miete oder Kauf? Und da bin ich einfach zur Stadt München hingegangen, habe gesagt, ich möchte es mal verstehen, wie das so funktioniert, die Fördermöglichkeiten. Ja, und dann war erstmal große Skepsis seitens der Stadt München, aber am Ende des Tages, ich glaube, wir hatten 150, 200 Mandate alleine in dem Bereich im Jahr. War recht spannend. Ja.
Ich höre raus, du bist auch jemand, der einfach jemand anruft und wohin geht und mal nachfragt.
Ja, also eine Scheu habe ich da nicht.
Okay, ich meine, damals wie haben sich die Türen geöffnet vor 30 Jahren? Tatsächlich einfach, ich meine, heute mit Social Media und kannst du jeden anschreiben.
Ja, man kann die alle anschreiben. Also natürlich damals eine sehr hohe Skepsis, aber ich meine, die Türen sind natürlich dann geöffnet worden, wenn man dann mit Wissen auch versucht zu, das heißt versucht zu glänzen, sondern ich glaube auch glänzt, dass man, umsonst bekommt man keine Kolumne und einfach auch darüber erschreibt, wie, ja, damals Bausparverträge waren damals deutlich präsenter als heute. Ja, Fördermittel war ja auch gang und gäbe. Wir hatten ja damals noch eine Vielzahl auch an Sozialwohnungen. Das heißt, die Leute, die aus den Sozialwohnungen ausgezogen sind, hatten automatisch in München Anrecht auf einen geförderten Wohnungsbau, auf entsprechende Unterstützung in Form von Zuschüssen oder von zinsgünstigen Darlehen. Und das ist schon recht spannend, auch wenn man sich damit auseinandersetzt, auch von der baulichen Seite her und darüber einfach auch berichtet. Und dann wird der Wissensschatz immer größer, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Aber auch die Bereitschaft von vielen Kreditinstituten, sich zu öffnen und ihr Wissen dann entsprechend auch mit jemandem zu teilen. Ist heute ein bisschen anders.
Ja, in der Tat. Das klingt sehr viel Und du hast ja vorher gesagt, Rendite oder Relevanz. Relevanz, das klingt jetzt alles noch sehr nach Geschäft. Wann ist das in die Richtung Gestaltungsauftrag gegangen? Gab es da einen bestimmten Moment oder war das immer schon in dir drin? Oder?
Ja, ich würde sagen, das war schon immer drin. Aber ich bin ja eigentlich, sage ich mal, vom klassischen Berater, vom klassischen Dienstleister eigentlich zum Entwickler gereift, mutiert, verändert, wie auch immer man es ausdrücken mag. Wenn man viel begleitet und sagen wir mal so, wir hatten am Anfang über 500-600 Mandate im Jahr, also Menschen, die zu uns kamen, unterschiedlichster Couleur. Also Menschen, die einfach auf Fördermittel angewiesen waren, aber bis zum Kapitalanleger, der damals auch deutlich präsenter war als heute. Und dann kam der ein oder andere Mandant natürlich auch mit seinem Unternehmen plötzlich zu uns, der einfach gesagt hat, Mensch, das, was du für mich privat gemacht hast, wir haben da auch im Unternehmen einen entsprechenden Kapitalbedarf und die Struktur war eigentlich immer ganz wichtig vorzugeben. Kapital ist ja nicht kreativ. Man muss versuchen, da eine gewisse Kreativität mit hineinzubringen. Und so wurden auch die Aufträge, die Anforderungen, die Herausforderungen immer anders. Und irgendwann kommt natürlich auch der Wunsch, dass man sagt, naja, wenn man jetzt für Dritte tätig ist, stellt man auch mal fest, Mensch, ich würde es vielleicht anders machen. Oder vielleicht gibt es die eine oder andere Idee, die ich da gerne mit eingebracht hätte. Oft ist es gelungen, manchmal aber auch nicht. Dann fängt man an, für sich selbst auch Immobilien nicht nur zu planen, sondern auch zu realisieren. Heutzutage sagt man Family Office, was dann entstanden ist, wo Immobilien entwickelt worden sind und die man darauf für sich selbst hält. Ja, und dann reift innerlich natürlich auch immer mehr der Gedanke, größere Dinge anzugehen, kreativer zu sein. All die Dinge, die einem vielleicht auch im Kopf hergehen, auch mal umzusetzen, auszuprobieren. Mhm. Ja, bis heute, ich meine, wir entwickeln gerade in Frankfurt 60.000 Quadratmeter mit unterschiedlichster Anforderung. Ich würde sagen, das klassische Buch, Lehrbuch der Projektentwicklung, die muss man zur Seite legen, weil was wir in Frankfurt erfahren haben, ja,
ist ein bisschen anders.
In jeglicher Hinsicht.
Wenn wir noch einmal kurz zurückblicken zu Beginn deiner Karriere, hat sich da deine Haltung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die sich dann entwickelt hat, sich auch verändert im Laufe der Jahre? Kannst du das feststellen?
Der Fokus ist größer geworden. Die Anforderungen an einem selber sind vielleicht auch größer geworden. Und natürlich wird man älter. Und es ist auch immer die Frage, was verlangt man sich auch selbst ab? Und wo sieht man eigentlich auch seinen Horizont? Und der verändert sich. Also ich zumindest habe das für mich festgestellt. Auch die Frage, welches Buch liest man? Mhm. Ja, also ich lese unterschiedliche Bücher und das hängt aber natürlich auch von der entsprechenden Stimmung ab. Aber ich glaube, so die richtige Veränderung auch in meiner Person war, wo man auch sagt, so, das will ich jetzt mal ausprobieren für mich selber, nicht nur alleine im Beratungsbereich, sondern mal da aus dem Schatten, wenn man das mal so nennen darf, herauszutreten und es auch selbst zu erleben. Selbst zu spüren und damit verrückt man die Grenzen doch enorm. Also das kann man, weil ich jetzt gerade vorhin auf Frankfurt gesagt habe, in Frankfurt ablesen. Also den Anspruch, den ich an mich selbst da habe, auch mit dem Projekt oder auch mit meinen ganzen Mitarbeitern, die sich da auch gerne mitnehmen lassen und wo man einfach sagt, wo fängt denn eigentlich Projektentwicklung an und wo hört Projektentwicklung eigentlich auf? Und wie stark stelle ich quasi die Anforderungen an mich auch selbst? Das ist nicht so einfach.
Ja, über das Projekt sprechen wir gleich. Mhm. Auf deinem LinkedIn-Profil stehen drei Begriffe: Entrepreneur, Mentor und Wirtschaftsethiker.
Ja.
Welcher der drei ist der ehrlichste?
Ich glaube, sie sind alle ehrlich. Sie sind wirklich ehrlich. Also Unternehmer, also ich glaube, als Unternehmer muss man auch geboren sein. Mhm. Oft ist es ja so, ja, man rutscht da hinein und wird dann Unternehmer, aber ich glaube, da ich aus einem Unternehmerhaushalt komme, ist es dann nochmal anders, was man auch sich selbst abverlangt. Man ist ja Unternehmer, man muss ja was unternehmen, man ist ja nicht Unterlasser. Mentor, ich finde es immer ganz wichtig, auch für andere Menschen da zu sein und auch jemanden zu fördern.
Ja.
Das ist stetig bei mir vorhanden. Auch wenn neue Mitarbeiter zu uns kommen, es ist immer wieder ein Neuanfang und es ist immer wieder ein neues Erlebnis. Darum bin ich aber auch in der Lehre tätig, weil das für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch anderen Generationen den Blick und auch das Erlebte auch weiterzugeben. Es ist mir wichtig, dass man das jetzt nicht, sage ich mal, sagt, du musst das jetzt so lernen, aber man muss es einfach aufzeigen, damit jeder aus diesen Bausteinen, die man ihm zur Verfügung stellt, möglicherweise das herausnimmt, was für ihn wichtig ist und,
ja,
und Ethik ist. Das auch zu zeigen und zu leben, für was man auch steht. Nehmen wir mal an, ich kann mich jetzt bei einem Verein engagieren mit Kapital oder auch mit händischer Arbeit. Mir persönlich ist es immer wichtig, auch wenn wir jetzt stoßen viele soziale Projekte an, aber es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich dort einfach Geld hinsende und sage, wir haben uns daran beteiligt. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mich mit dieser Sache auseinandersetze, sie beurteile und wenn ich sie für mich gut befinde, dass ich auch dafür einstehe und auch da mitarbeite. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also so Lippenbekenntnisse sind relativ einfach. Ja. Und das ist eine persönliche Forderung und ich fordere mich sehr, teilweise zum Leidwesen meiner Mitarbeiter auch, aber ich sage, ich nehme euch nicht mehr oder ich bürde euch nicht mehr auf als mir selbst. Aber das Ergebnis hinterher, das ist doch super. Das ist doch das Gleiche, als wenn ich jetzt sage, ich bewege mich jetzt im Sport, wir haben uns vorher kurz über Sport unterhalten, ich gehe an meine Leistungsgrenze und höre dann auf. Wenn ich heute an meiner Grenze bin, verschiebe ich morgen die Grenze sofort wieder weiter. Und wenn ich dann irgendwann mal zurückblicke, dann stelle ich fest, wow, die Grenze, die für mich noch eine Grenze war, die ist ganz weit hinten. Die hat sich komplett verschoben. Und das ist die Anforderung, die ich persönlich auch an mich stelle. Und das, was du auch vorhin gefragt hast, das wird mit dem Alter umso schlimmer, wenn ich das sagen darf. Meine Frau hat vor kurzem auch zu mir gesagt, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich will es eigentlich so lange machen, solange ich eigentlich Spaß habe.
Ja. Wenn ihr jetzt so diese Erfolge habt im Unternehmen und du ja gerade sehr eindrücklich geschildert hast, wie du auch dein Team forderst.
Ja.
Also Arm würde mich nochmal interessieren, wie viel ist denn eigentlich dein Team? Mit wie viel arbeitet ihr zusammen? Wie viel seid ihr bei der Ort Group?
Wir sind aktuell 15 Leute, die sich verteilen auf München und Frankfurt. Geht über Kreuz. Also viele Dinge passieren in München, die für Frankfurt zuständig sind oder umgekehrt. Ich habe aktuell bei mir in der Firma 4 ehemalige Studenten von mir, also eine Studentin und 3 Studenten, die teilweise schon ins 8. Jahr bei mir auch gehen. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil wir uns vorher auch über Mentor und Ethik unterhalten haben. Und die auch am Anfang sagen, naja, wie viel forderst du denn? Und wenn ich teilweise mir sie anschaue, dann ja, sind sie heute da, weil ich sie gefordert habe. Wenn ich auch sehe, was meine Mitarbeiter leisten, also nicht, was ich ihnen abfordere, ja, in einer gewissen Art und Weise schon, aber und die Erfolge, die wir erzielen, dann glaube ich, können die auch alle für sich selbst auf sich selbst stolz sein. Aber ich versuche, ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sie haben, was sie dann daraus machen, das ist jedem dann selbst überlassen.
Feiert ihr die Erfolge auch?
Natürlich.
Gut, sehr gut.
Das gehört doch mit dazu.
Ja. Ja, manchmal bleibt das ja so ein bisschen auf der Strecke.
Das ist richtig.
Dass diese Erfolge zwar da sind und auch wahrgenommen werden und alle sagen, hey, haben wir super gemacht, aber sie eben auch wirklich mal bewusst zu feiern ist, finde ich auch immer nochmal so ein ganz besonderer Moment.
Ja, wobei die Frage ist, ist schon gut und gefährlich zugleich, also gefährlich in Anführungszeichen, weil wann feiert man denn? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu feiern? Aber natürlich müssen sie gefeiert werden und weil ich jetzt manchmal schon auf Frankfurt referenziert habe, das wird eine große, wir haben auch in Frankfurt große Feiern auch schon hinter uns. Wir haben zum Beispiel das Richtfest, aber auch die Grundsteinlegung massivst gefeiert, weil wir einfach auch allen Menschen, die dort auch mitarbeiten, auch erstens mal Dankeschön sagen wollen.
Ja.
Das ist das eine. Aber zum Zweiten auch, welche Ansprüche wir an uns selbst, aber auch ans Projekt stellen. Und das kann man eigentlich bei solchen Events sehr stark herausstellen.
Stimmt, das habe ich verfolgt. Das war eine Mega-Feier.
Ja, also wir haben angefangen mit der Grundsteinlegung, wo ich gesagt habe, also wir gehen da jetzt nicht in das Erdloch, das machen wir nicht. Das ist insbesondere, wenn es auch schlechtes Wetter ist, das kannst du ja teilweise nicht bestimmen. Wir haben über dieses Projekt, was inmitten von Frankfurt liegt, aber eine Geschichte hat, die ihresgleichen sucht, haben wir dann auch einen Film über Frankfurt und die Veränderung dieses Viertels, 100 Jahre Frankfurt und die Veränderung, ja, nur für dieses Fest gedreht. Mhm. Unglaublich spannend. Waren 400 Leute, knapp 400 Leute auf diesem Fest und die haben gesagt, sowas haben sie noch nie erlebt. Das Problem ist bloß, wenn du so ein Event hinlegst, wie wird dann der nächste?
Du kannst da nicht mehr drunter bleiben.
Ja, das haben wir dann natürlich dann mit unserem Richtfest, mussten wir das, sag ich mal, diesen großen Fußstapfen als solches auch folgen. Da waren ja knapp 800 Gäste, die wir da hatten, aber wir wollten am Richtfest auch zeigen, was das Projekt kann.
Ja.
Wir bauen 140 Meter Straße und das ist ja eine Kulisse, wie ich es immer nenne. Und die Kulisse haben wir mal gezeigt, was, wie gesagt, in einem solchen Quartier auch steckt. Und das ist immer gut, wenn man es vorlebt. Jeder interpretiert das anders.
Mhm.
Ja, jeder fühlt anders, jeder sieht anders. Und so haben wir unsere Sichtweise mal gezeigt. Da spricht Frankfurt heute noch davon.
Ja, ich habe bunte Bilder gesehen in der Presse.
Ja, genau.
Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Projekt.
Gerne, jetzt gerne.
Schon ein paar Mal, ne? Man merkt, das ist ein Herzensthema, das mein Yard. Was wird dort passieren? Was realisiert ihr dort genau?
Vielleicht so ein kleiner Rücksprung. Wir hatten insgesamt auf dem Areal 23 Häuser. Und wir realisieren aktuell, oder das heißt aktuell, wir sind auf der Ziellinie, wie man so schön, wenn man jetzt Olympiade sich anschaut, auf der Zielgeraden. Wir realisieren dort ein unterschiedliches Wohnen. Das geht los bei klassischem Hotel. Wir bauen dort ein Hotel der Marke Ruby, knapp 300 Zimmer. Ruby ist in Frankfurt schon vertreten und passt wie Faust aufs Auge. Gibt auch einen anderen Ausdruck, lass ich es gerade. So, wir haben zeitgemäßes temporäres Wohnen, also digitales Wohnen, wenn man das auch so nennt, also mit relativ wenig Servicecharakter, aber wo der nach Frankfurt kommt und vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Tage, also längere Zeit bis hin zum halben Jahr oder Jahr dort wohnen möchte, der dort einfach, sag ich mal, dort ein Apartment vorfindet, zentral mitten in Frankfurt bis hin zum klassischen Wohnen, also 1, 2, 3 Zimmerwohnungen. So bilden wir eigentlich sämtliche Formen des derzeitigen Wohnens, wenn man das mal so nennen darf, ab. Wir haben dort einen Einzelhandel und Gastronomie insgesamt verteilt auf knapp 60.000 Quadratmeter ober- und unterirdisch.
Okay.
Ein Projekt, was jetzt knapp auf die Dekade zugeht. Wir arbeiten dort jetzt seit 9 Jahren an diesem Projekt und also zumindest die Ansprüche, die wir dort an den Tag gelegt haben, die sind immer stärker geworden und der Planungsdezernent der Stadt Frankfurt, wo wir letztes Jahr das Frühjahrsgutachten oder Teile des Frühjahrsgutachtens CIA vorgestellt haben, meinte, das ist ein Pilotprojekt oder ja, ein Projekt, an dem man sich, sage ich mal, zukünftig von der Quartiersentwicklung trauen, auch orientieren kann.
Woran wirst du festmachen können, ob es das geschafft hat?
Ich glaube, das hat es heute schon geschafft. Also wenn ich mir auch die mediale Aufmerksamkeit des Projektes so anschaue, guck mal gerne auf uns, aber es liegt, glaube ich, auch daran, was wir uns selbst auch abgefordert haben. Ob das jetzt die Vereinigung auch von Nachhaltigkeit ist, wo man heute auch immer wieder sagt, so ein Quartier muss grün sein. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil ihr vorhin ja auch gefragt habt, was sind deine Ansprüche oder wie auch immer. Das sehe ich, also es ist jetzt nichts Besonderes, dass ich so, das ist für mich normal. Wir hatten am Anfang auch einen Ornithologen mit im Team. Aber für was braucht man Ornithologen? Also es ist ein Teil dieses Areals war auch ein bisschen verlassen. Mystisch. Da zieht auch unter anderem ziehen auch unterschiedliche Vogelarten ein, wo wir gesagt haben, die wollen wir auch erhalten, die wollen wir dort an diesem Platz nicht nur halten während der Bauzeit, soweit es möglich ist, aber auch zurückbringen, ausweiten. Also wenn ich einen Ornithologen habe, dann habe ich auf der anderen Seite aber auch jemanden, der sich dann später mit dem Grün, mit der Bepflanzung auseinandersetzt, weil ich brauche die richtigen Pflanzen, um die richtigen Insekten zu haben, weil wenn ich Insekten habe, dann hat der Vogel auch was zum Essen. Also es sind so kleine Dinge, die einfach in die Quartiersentwicklung mit einfließen können, müssen sie nicht. Aber der Anspruch, den wir an uns haben oder den ich an mich habe, der sagt ganz klar, das muss mit dabei sein. Auch die historische Aufarbeitung dieses Quartiers, dieses Areals, wo kommt eigentlich da, was hat der Ort schon erlebt? Darum heißen wir ja auch Ort. Wo ist der Geist dieses Ortes? Wo ist er heute und wo mag er möglicherweise in Zukunft sein? Auch kombiniert mit Architektur, auch ganz wesentlich, weil ich habe ja auch eine Verantwortung als Projektentwickler für Mensch, aber auch für die Stadt. Ich präge damit die Stadt, das Umfeld. Ich sorge auch dafür, wer wird in Zukunft dort leben, und da gibt die Architektur viel vor, aber auch an was ich sonst alles denke. Also, weil ich vorhin auch Kunst gesagt habe, ist es ganz wesentlich. Also, das ist ein Begleiter immer bei uns in allen Projekten. Weil es auch zum Leben eines Menschen mit hinzugehört. Es muss ihm angeboten werden, ob er das nützt, ist wieder eine andere Frage. Aber die Chance soll er haben.
Ja. Jetzt ist das Projekt, du hast es ja gerade gesagt, das läuft ja schon über viele Jahre, und du hast gerade geschildert, was euch auch da nochmal abhebt und wo so die Details bei euch auch liegen jetzt im Außenraum. Gibt es Details, die im Innenraum dann auch außerhalb jetzt nochmal der Kunst, die du gerade erwähnt hast, auch vielleicht eine architektonische Besonderheit nochmal abbilden, die ihr dort berücksichtigt habt?
Ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, wir bauen dort eine 140 Meter lange Straße, die lädt ja eigentlich ein zum Verweilen. Also muss ich ja diesen Raum, diesen offenen Raum, diesen öffentlichen Raum, den muss ich ja irgendwo auch so gestalten, dass man ihn auch annimmt und dass man dort auch die Chance hat zu verweilen und sich wohlzufühlen. Das mag natürlich sein, dass ich sage, ich habe da jetzt den eine oder andere kulinarische Möglichkeit, aber Bepflanzung ist ein Thema. Wie gestalte ich die Fassaden? Lichtspiele, das sind alles solche Dinge, die der Mensch vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt.
Aber er spürt es.
Er spürt es.
Er spürt es. Genau. Das ist ja das, was wir immer alle spüren, wenn wir an einem Ort sind, wo wir sagen, es ist schön oder toll. Genau. Oder der Raum, wenn wir hineinkommen und sagen, der hat was, hier fühle ich mich wohl.
Genau. Genau.
Das geht dann ja vielen Menschen eben gleichermaßen, und das trägt ja dann eben auch dazu bei, dass die Verweildauer länger ist und dieser Ort eben auch entsprechend angenommen wird.
Ja, ich habe es schon öfter gesagt, das ist so eine Seele, und diese Seele, die haben wir eigentlich relativ schnell auch gemerkt. Ja, vor allem, es kann schon philosophisch sein, dass der Ort nach verschiedenen Dingen schreit. Man muss sich mit ihm auseinandersetzen. Vielleicht ist es auch so, wenn man jetzt aus München herauskommt, geht in eine andere Stadt. Das ist ja, wenn man auch zu Besuch geht, in andere, man merkt, man nimmt die Städte anders wahr.
Ja, total.
Zu Fuß geht, wenn man für viele Dinge ganz anderes eine Sensibilität entwickelt, als wenn man in dieser Stadt lebt. Und ich glaube, das war vielleicht ein bisschen der Vorteil auch, dass ich nicht aus Frankfurt kam, dass ich von draußen reinkam, verschiedene Themen nicht gesehen habe. Vielleicht auch gut so, dass ich sie nicht gesehen habe. Das heißt aber nicht, dass ich blind oder blauäugig da reingegangen bin, aber ich war nicht mit so vielen negativen Vorzeichen beladen. Das ist, glaube ich, auch der Erfolg des Projekts.
Ja. Gab es auch mal eine unbequeme Entscheidung, die du fällen musstest, was das Projekt angeht?
Unbequem waren viele Dinge, weil wir haben, also was heißt unbequeme Entscheidung? Wir haben, eine unbequeme Entscheidung ist, wenn man ein solches Projekt erwirbt. Wir hatten über 100 Bestandsmieter, und man sich vorstellt, nicht Hessisch spricht, Bayerisch redet, sich vorstellt, sagt, schau mal, ich bin der neue Eigentümer und wir müssen über deinen Mietvertrag reden, weil wir werden das Objekt so, wie es gerade ist, in Zukunft nicht mehr sehen, wir werden es verändern. Das ist unangenehm, aber das Paradoxe an der Sache ist, es ist trotzdem angenehm, weil man erlebt dort auch teilweise Gespräche, wenn man sich denen auch nicht entzieht. Ich habe mich den Gespräch nicht entzogen. Ich bin bewusst in diese Gespräche gegangen mit Kollegen, mit einer Kollegin von mir, die in Frankfurt die Niederlassung leitet. Ja, man zerstört manchen Menschen auch ihre Welt, aber es ist auch schön, ihnen eine neue zu geben. Sie zu begleiten an einen anderen Ort und teilweise auch hinter festzustellen, dass sie das, wo sie heute sind, haben sie vorher nicht gesehen. Das klingt jetzt ein bisschen eigen, aber das ist so. Und du hast, wenn ich jetzt sage, über 100 Mieter, hast du 100 Einzelschicksale, wenn man das mal so nennen darf. Und 100 mal unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Freuden. Das macht Projektentwicklung auf der anderen Seite auch sehr, sehr spannend. Das ist nicht die reine Projektentwicklung, also die Ziegel, die übereinander, oder der Beton, der dort das Objekt schafft, sondern ich glaube, in Frankfurt ist genauso wichtig die Geschichten, die außenrum passiert sind. Ich möchte keine einzige missen. Und da sind manche Gespräche dabei, die waren nicht angenehm.
Das glaube ich.
Ja, weil es wird immer am Anfang nicht mit Freude die Tür geöffnet. Vorbehalte, Ängste. Und es ist die Offenheit, glaube ich, und die Ehrlichkeit, die einem da weiterhilft, die man auch vom Gesprächspartner vielleicht auch einfordern muss, sollte oder ihm auch anrät. Denk mal darüber nach und immer die Möglichkeit auch der Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, dass wandelt dann die Vorurteile vom Negativen ins Positive.
Wer wird sich denn jetzt zukünftig das Wohnen dort realistisch leisten können?
Oh. Ja, wenn ich mir die Mieten anschaue, die wir dort vorgefunden haben, in wirklich nicht so tollen Häusern und nicht so tollen Wohnungen, dann würde ich sagen, dass die Veränderung des Areals und auch die Ausbildung von neuen, modernen Wohnraum und der Miete soweit gar nicht auseinander ist. Aber wir uns vorher auch über soziale Verantwortung unterhalten haben. Wir hatten vom B-Plan, es ist ein älterer B-Plan gewesen in Frankfurt, wir hatten vom B-Plan her keine Auflagen. Von der Miete her niedrige Eingangsmieten als solches auch zu schaffen. Wir haben das von uns aus freiwillig gemacht, weil ich auch meine, bei der Größe eines solchen Projektes gehört das auch mit dazu. Weil ich vorhin auch von sozialer Verantwortung eines Projektentwicklers oder einer Projektentwicklerin gesprochen habe. Und so haben wir ja eine Bandbreite von Mieten eingängig von 8,50 Euro mitten in Frankfurt bis, ja, ich würde mal sagen, über 20 Euro.
Mhm.
Ja.
Okay.
Man muss, wie gesagt, sich natürlich den Mietmarkt anschauen. Der ist momentan überhitzt. Aber warum ist er denn auch überhitzt? Weil die Grundstückspreise hoch waren. Vielleicht kommen sie gerade ein kleines bisschen runter. Aber die Baupreise definitiv nicht. Und all die ganzen Lohnabschlüsse, die wir heute haben, ja, die helfen zwar vordergründig, aber à la longue gar nicht, weil damit wird natürlich alles insgesamt teurer. Also so schnell sehe ich da auch keine Entspannung. Und es nur zu fordern, bringt auch nichts. Man braucht Lösungen, die müssen aufgezeigt werden.
Du hast gerade von sozialer Verantwortung gesprochen. Du machst ja nicht nur klassische Projektentwicklung. Ich schiele jetzt mal auf meinen Zettel. Du engagierst dich auch für andere Initiativen. Reform Munich habe ich hier aufgeschrieben.
Oh ja. Mhm.
Oder Be Protective oder ja. In Flüchtlingshilfeprojekten.
Ja.
Kannst du uns ein bisschen über deine Hintergründe da erläutern, warum dir das wichtig ist?
Also ich finde, dass ein Unternehmer neben seiner ursprünglichen Unternehmung oder seiner eigentlichen Unternehmung auch noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollte. Und das gehört meines Erachtens dazu. Und soziale Verantwortung, die geht doch schon im Unternehmen los. Aber wenn man das jetzt mal so betrachtet, ich bin doch ein Glückskind. Bin wirklich. Ich habe eine tolle Frau, ich habe drei tolle Kinder, ich habe vier Enkelkinder und ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Da kann ich doch mich auch noch anders engagieren. Es gibt doch viele Menschen, ja, die sind auch gut verheiratet oder glücklich verheiratet, haben auch Kinder, Enkelkinder, aber die leben ganz woanders auf der Welt und die haben es nicht so gut wie ich. Und natürlich, einer meiner Söhne hat mal gesagt, das Glück ist immer mit dem tüchtigen Papa. Das ist richtig. Aber ich brauche auch das Umfeld entsprechend dafür. Und ich komme aus dem Stadtteil aus München, da ist nicht die Haute-Volée, wie soll man sagen, zu Hause. Ich habe auch andere Seiten gesehen in meiner Kindheit. Da könnte ich jetzt lange ausholen, das erspare ich uns aber, vielleicht mal privat. Aber da habe ich auch andere Dinge gesehen und ich komme klassisch aus dem Arbeiterviertel, wenn man das mal so nennen darf. Und für mich ist es wichtig, dass man sich auch mal umdreht und sagt, woher kommst du denn? Und all die Dinge, die man so teilweise vielleicht als selbstverständlich betrachtet, die sollen keine Selbstverständlichkeit sein. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich engagiert. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, nicht mehr mit Kapital. Reform Munich, das ist einige Jahre her, da war schon mal die erste Diskussion in München, ob man sich bewirbt zur Olympiade. Und da war meine Idee, eine Bildungsolympiade vielleicht einzurichten, dass man Menschen, die im nördlichen Stadtteil von München beheimatet sind, auch dort in einem Verein zu unterstützen, wo viele Kinder anlanden, die keine Möglichkeit haben, sich aus eigener Kraft heraus zu entwickeln, auch von der Bildung her. Und was will ich eigentlich jungen Menschen geben außer Bildung? Wenn er gut ausgebildet ist, hat er eigentlich viele, viele Möglichkeiten. Ob die dann hinterher letztendlich sich auch umsetzen lassen, ist wieder eine ganz andere Thematik. Wir haben Flüchtlingshilfe damals auch betrieben in Syrien. Wir versuchen in unterschiedlichster Art und Weise entsprechend zu wirken. Das habe ich schon immer gemacht. Ein guter Freund von mir hat auch mal gesagt, tue Gutes und sprich darüber. Ich habe das früher nie gemacht. Ich habe mich da eher geschämt, wenn man das so sagen darf. Das heißt, geschämt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war für mich immer irgendetwas, damit muss ich doch nicht glänzen. Das kommt aus mir selbst heraus. Das ist auch mein Wirken, ob das jetzt an der Universität ist, ob das jetzt an der Akademie der Immobilienwirtschaft ist. Das ist für mich soziale Verantwortung und das gehört für mich einfach dazu. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Das ist aber auch, dass die eigene Person vielleicht auch mal ein, zwei Schritte zurücktritt. Ja, aber es erfüllt mich innerlich mit unglaublich viel Freude.
Das können wir jetzt sehen. Das können ja die Zuhörer nicht so, aber wir gerade.
Total. Was für ein Bild würdest du von der Immobilienwirtschaft zeichnen?
Strahlen wir den Podcast aus, ja?
Ja.
Ich glaube, das Bild, was ich so momentan sehe, ist, wir sind an einem Scheideweg. Wir haben in vielleicht die letzten zwei, drei Jahre nicht, aber davor eigentlich ist eine Generation in unsere Branche hineingeboren oder hineingekommen, die eigentlich immer einen Markt gesehen hat, der nach oben gegangen ist. Wir haben uns vorher über Sport, wir haben uns über Grenzen unterhalten, wie wir sie verschieben. Und wenn kein Widerstand da ist, wenn kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne entsteht, auch die eigene Forderung nicht an Bildung,
ja,
an Architektur, an Projektentwicklung, an städtische Entwicklung, wenn das nicht vorhanden ist, weil einfach das Produkt dann schon absorbiert, weil es schon verkauft ist, dann tut es der Branche nicht gut. Und darum bin ich eigentlich ein Verfechter davon, dass wir uns fördern.
Ja.
Und man spricht es heute, ich tue mir schwer in der Kapitalaufnahme, bis ich ein Baurecht habe, die ganzen Kosten und so weiter und so fort. Das sind meines Erachtens ja Dinge, die mit dazugehören. Ich habe, glaube ich, die dritte oder vierte Krise hinter mir. Ich bin auch froh, dass es die Krisen gegeben hat, weil die haben mich jedes Mal verändert, die haben mich jedes Mal gefordert, die haben mich jedes Mal besser gemacht. Und der Markt ist immer da. Es ist bloß die Frage, wie groß ist er?
Der Markt ist immer da. Und was du gerade angesprochen hast, die Resilienz der jüngeren Generation, die der jetzt nachkommt, die kennen halt keine Krise. Die haben die ja, wir haben die einfach viele, viele Jahre nicht gehabt. Es ging immer nur bergauf. Und das macht es wahrscheinlich auch schwierig. Aber umso wichtiger ist es ja, dieses Fördern und Fordern, was du ja auch tust, und auch an diese Grenzen zu gehen und auch zu sagen, ich gehe noch mal eine Meile weiter und mache auch eine Meile mehr, um am Ende dahin zu kommen, oder dass es gut wird, dass das Projekt gut wird, dass das Ergebnis gut wird oder die persönliche Entwicklung, wie auch immer.
Ja, die persönliche Entwicklung ist sehr wichtig. Ich unterhalte mich ja ab und zu auch mit Studenten. Ich stehe ja nicht nur da vorne, sondern wir haben vorher vielleicht vor der Vorlesung ein Gespräch und vielleicht manchmal auch dahinter. Und was erschreckend ist, also mich auf der einen Seite freut, was ich aber gleich erzähle, aber auf der anderen Seite erschreckend ist, wie viele junge Leute heute den Weg nicht mehr in die Universität finden. Also die schreiben schon noch ihre Klausuren, aber die gehen nicht mehr in die Uni. Die hören sich das zu Hause an, die machen das über KI, die hören sich irgendwie den einen oder anderen Podcast an oder was auch immer, wo sie ihre Informationen herholen. Aber die Universität langweilt sie, weil sie dort oft auch nicht gefordert werden. Ich habe in den letzten Jahren immer pro Vorlesung 220, 230 eingeschriebene Studenten und die wissen, im Hörsaal geht's rund. Und wegen dem kommen die dann auch. Und die sagen, du forderst uns auch. Ja, das ist, ich habe auch Kollegen, die sagen, ja, ich bin doch hier nicht Entertainer.
Ja.
Aber die Jugend heute, der musste schon ein bisschen mit Entertainment kommen, sonst kommen die nicht, weil die haben den ganzen Tag am Handy Entertainment. Ja. Und wenn du das nicht bietest, dann kommen sie nicht. Aber wenn du hinterher siehst, was die mitnehmen und welche Ergebnisse die erzielen und wie regelmäßig sie kommen. Mhm. Und teilweise hat die Vorlesung um 8 in der Früh, wo ich sage, was habt ihr um Himmels Willen hier verloren? Und da sitzen 60 oder 80 Studierende und wir haben Fun am Freitag oder am Montag, so christliche Zeiten. Ja. Und da sitzen die da und wir haben einfach miteinander ein Erlebnis. Und ich sage auch immer, das ist kein Monolog, das ist ein Dialog. Und jeder ist irgendwann mal dran. Ja, der kann gar nicht aus.
Ja.
Und wenn die Scheu dann weg ist und die geht schon am ersten Vorlesungstag, in der ersten Vorlesung geht die schon weg. Ja, wenn du das schaffst, dann ist das ein Highlight, wo die Studierenden kommen und hinterher, wenn du dann raus siehst, wie die ihren beruflichen Lebensweg, wie die den beschreiten und in welchen Positionen die sind.
Traum, oder?
Das ist ein Traum.
Ja.
Das ist unbezahlbar.
Ja.
Ja, und das sehe ich auch als Mentor, weil du mich vorhin gefragt hast, als Mentor, das sind so ganz wichtige Dinge, die einfach Bestandteil meines Lebens sind. Und nochmal, wenn man jetzt sagen würde, da könntest du vielleicht ein Projekt mehr machen und ich könnte mit Sicherheit ein Projekt mehr machen. Das ist es überhaupt nicht wert. Das ist der Luxus, den ich mir persönlich gönne. Das ist so. Und diese Freiheit zu genießen und diese Freiheit zu haben, das ist doch super, oder?
Ja.
Sehr schön.
Super. Super. Das ist ein fast perfektes Schlusswort. Aber eine Frage, die interessiert mich nochmal brennend. Wenn wir jetzt uns in 30 Jahren im Meinjahr treffen.
Du bist ja schon so was von alt.
Woran würdest du dann erkennen, dass es gelungen ist?
An den Gesichtern der Menschen, die dort leben.
Gut.
Ja.
Lieber René,
ja.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Für das tolle Gespräch. Herzlichen Dank.
Ja, danke für die tollen Fragen, für die tolle Runde und ja, vielleicht bis bald.
Vielleicht bis bald. Wenn es mehr Menschen mit dich in unserer Branche geben würde, wäre alles rosa.
Oh, vielen Dank, Rickler. Dankeschön.
Danke. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.